verkündigt, was der Herr getan hat, Wunderbares, an jedem Einzelnen von uns, dadurch, dass er sein Blut vergossen hat, sein Leben gelassen hat für uns. Wir haben verkündigt, was er für uns getan hat und was er uns bedeutet. Und jetzt möchte ich weitergehen und darüber reden, was wir für ihn tun können und was wir für ihn tun sollen. Oder auch so ausgedrückt, was wir für ihn tun dürfen. Wenn wir auf das sehen, was er für uns getan hat, dann sollte in uns auch die Frage aufsteigen: Herr, was kann ich für dich tun? Also wir wollen jetzt drüber reden, was wir für ihn tun können. Wir haben gesehen, was er für uns getan hat. In einem Gleichnis hat Jesus veranschaulicht dieses Verhältnis von ihm zu uns und von uns zu ihm. In dem Gleichnis von den anvertrauten Pfunden. Da stellt er sich selbst dar als ein Herr, der seinen Knechten Pfunde anvertraut und ihnen dann einen Auftrag gibt. Wir wollen heute über unseren Auftrag reden. Er hat diesen Knechten ein kostbares Gut anvertraut und hat dann gesagt, jetzt geht hin und wuchert mit diesen Pfunden. Geht hin und handelt. Auch uns ist ein wertvolles Gut anvertraut worden, indem er seinen Lebensgeist, indem er uns seinen Heiligen Geist gegeben hat, indem er uns seine Liebe gegeben hat, indem er uns Gaben gegeben hat, natürliche Gaben, geistliche Gaben. Und der Herr sagt auch uns, geht hin und handelt. Geht hin und handelt. Geht hin und wuchert. Ich meine, das heißt jetzt nicht, dass wir Geschäftsleute des vollen Evangeliums werden sollen und Handel treiben sollen, sondern es heißt, nach dem Urtext auch, geht hin und seid tätig. Jesus sagt uns, geht hin und seid tätig, bis ich wiederkomme. Er sagt nicht, wartet jetzt, bis ich wiederkomme. Er sagt, seid tätig, seid regsam, bis ich wiederkomme. Erfüllt die Pflichten, die ich euch aufgetragen habe. Wir wollen heute über den Auftrag reden, den uns der Herr gegeben hat. Den ganzen Monat, der ganze Monat steht unter diesem Motto, unser Auftrag. Und als ich darüber nachgedacht habe, ja, unser Auftrag, was ist unser Auftrag? Da kamen mir die Gedanken, da gibt es verschiedene Anschauungen drüber. Der eine könnte sagen, ja klar, unser Auftrag ist Lobpreis, den Herrn zu loben und zu preisen. Und durch Lobpreis geschieht eigentlich die Hauptsache im Reich Gottes. Andere, die werden vielleicht sagen, auf die Straße gehen, die Verlorenen, das ist unser Hauptauftrag. Wieder ein anderer wird vielleicht sagen, jetzt in dem Superwahljahr, da ist unser Auftrag in erster Linie, in die Politik hineinzugehen. Und so gibt es die eine oder die andere Meinung, was eigentlich unser hauptsächlicher Auftrag ist. Aber dann kam mir eine Sache. Unser Auftrag lässt sich zusammenfassen in dem einen bekannten Wort, wo Gott sagt, oder wo Jesus zu uns sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all deiner Kraft, mit deinem ganzen Verstand, mit deinem ganzen Gemüt, und deinen Nächsten wie dich selbst. Darin ist unser Auftrag eigentlich zusammengefasst. Das ist der Brennpunkt. Aber so wie die Lichtstrahlen sich im Prisma auffächern in verschiedene Farben, so fächert sich auch dieser Brennpunkt auf in verschiedene Aufträge. Und ich möchte jetzt einfach mal über diese verschiedenen Aufträge nochmal kurz eingehen. Wir sollen ja nicht irgendetwas tun. Wir sollen, wenn wir handeln, auf den Auftrag des Herrn hin handeln. Unser Handeln soll zielgerichtet sein. Der Herr möchte uns eine Vision geben und wir sollen dann handeln auf diese Vision hin. Und ich möchte jetzt 15 verschiedene Punkte ganz schnell anreißen, um einen Begriff zu vermitteln über unseren Auftrag. Und zwar, es wird oft, legt man die Bibel aus, dass man einen Vers hernimmt und diesen Vers betrachtet und dann in die Tiefe geht. Das ist auch wichtig. Aber es ist auch mal wichtig, die klare Linienführung der ganzen Schrift zu betrachten, was sich als roter Faden durch die ganze Schrift hindurchzieht und auch mal den Überblick bekommt. Auch mal die Zusammenhänge, die weiteren Zusammenhänge erfasst. Wenn man immer nur die Details anschaut, es ist wie wenn man einen Rembrandt durchs Mikroskop betrachtet. Man verliert den Überblick, man sieht Farbe, man sieht irgendwelche kleinen Linien, aber man verliert den Blick für das Gesamtbild. Und so will ich einfach jetzt mal ganz kurz, bevor ich dann nochmal auf einen speziellen Auftrag, um den es uns in diesem Monat geht, eingehe, will ich nochmal diese 15 Punkte schnell erwähnen, damit wir diesen einen Auftrag, über den wir diesen Monat reden, einordnen können in diesen Gesamtauftrag, den wir haben. Und zwar, der erste Punkt, den ich erwähnen will, der ist auch in der Bibel der erste Punkt. Als Gott den Menschen geschaffen hat, sagt er, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde. Das ist der Auftrag, Familien zu bilden, Ehegemeinschaften zu bilden, Familien zu bilden und Kinder zu erziehen. Das ist ein Auftrag, der sich auf den natürlichen Bereich bezieht. Ehe, Familie und Kindererziehung. Punkt 1. Punkt 2. Ihr sollt über die Erde herrschen. Ihr sollt euch die Erde untertan machen. Die Erde bebauen und bewahren. Das ist der sogenannte Kulturauftrag. Wir sollen die Erde erforschen, die Natur erforschen und die Natur beherrschen. Uns nicht von der Natur beherrschen lassen, sondern die Natur beherrschen. Nicht zerstören, sondern beherrschen. Durch die Naturwissenschaft erforschen, durch die Technik nutzen und anwenden in unserem täglichen Leben. Das ist auch der Auftrag zu arbeiten, wirksam zu sein und zu arbeiten. Ein Auftrag Gottes. Beherrscht die Erde. Dann als dritter Punkt, nach dem Sündenfall, als die Menschen nicht mehr direkt der Herrschaft Gottes unterstellt waren oder sich nicht mehr unterstellen wollten, wurde es nötig, dass eine andere Instanz über die Menschen in Recht und Ordnung hält, die Regierung. Gott hat beim Turmbau zu Babylon hat er die Menschen zerstreut, hat ihre Sprache verwirrt. Und es ist der ausgesprochene Wille Gottes, dass es einzelne, voneinander abgegrenzte Nationen gibt. Und diese Nationen sollen regiert werden. Da muss eine höhere Instanz, weil der Mensch durch sein sündiges Wesen zum Egoismus, zur Sünde, zum Chaos, zur Gewalttat neigt, ist eine übergeordnete Instanz nötig, um die Menschen wirklich in Recht und Ordnung zu halten. Das ist ein weiterer Auftrag, Regierungen zu bilden und zu regieren. Im Römer 13, da heißt es, dass die Regierung eine Dienerin Gottes ist und zu Recht das Schwert trägt, um das Böse zu strafen. Ein weiterer Auftrag, Regierungen zu bilden. Und diese drei ersten Aufträge, die für den natürlichen Bereich oder die den natürlichen Bereich betreffen, die sind gar nicht so ungeistlich, wenn man das hinschaut, wenn man sich das näher betrachtet und sieht, die haben eigentlich ihren Ursprung im Willen des Herrn, in seiner guten Absicht für uns Menschen. Dann der vierte Punkt ist, wir sollen Buße tun und umkehren. Der Herr will, dass wir von Neuem geboren werden, dass der Plan Gottes sich von Neuem mit uns Menschen erfüllt. Das ist der vierte Auftrag, der vierte, wo der Herr uns anspricht. Der vierte Punkt, kehrt um von euren Wegen und glaubt an das Evangelium. in Apostelgeschichte 17 steht, Gott hat über die Zeiten der Unwissenheit hinweggeblickt, hinweggesehen, und er gebietet jetzt, dass an allen Orten, an allen Enden die Menschen Buße tun und umkehren. Denn er hat einen Tag gesetzt, wo er den ganzen Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit. Durch einen Mann, den er dazu ausersehen hat und den er dazu wirklich bestätigt und bevollmächtigt hat, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Das ist also der vierte Auftrag, ein Muss, wo der Herr den Menschen sagt, kehre um von deinem Weg, empfange Sündenvergebung, glaube an Gott und glaube an seinen Gesandten Jesus Christus. Halleluja. Das führt zur geistlichen Wiedergeburt, wo wir wieder in den Stand der Gotteskindschaft gesetzt werden. Der fünfte Punkt dann, wenn einer Buße getan hat und an Jesus glaubt, ihn als persönlichen Erlöser angenommen hat, wenn er zum Kreuz gekommen ist, dann die Wassertaufe. Mit Christus in den Tod getauft zu werden, ist der fünfte Punkt. Lass dich taufen. Lass dich ins Wassergrab Christi hineinlegen. Der sechste Punkt ist, werde erfüllt mit Heiligem Geist. Im Apostelgeschichte 2, Vers 38, so tut nun Buße und lasst euch taufen auf den Namen Jesus Christus und ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Das ist auch ein Auftrag. Werdet voll Heiligen Geistes. Darauf bedacht zu sein, dass man erfüllt ist mit Heiligem Geist, dass man nach der Bekehrung zum ersten Mal den Heiligen Geist bewusst empfängt und sein Herz erfüllen lässt mit diesem Geist. Aber auch dann weiterhin darauf achtet, dass unser Herzen erfüllt bleiben mit Heiligem Geist. Die Bibel bringt uns das Bild einer Öllampe. Und wie eine Lampe, wo das Öl sich verbraucht, indem die Lampe brennt, so brauchen auch wir immer wieder dann neue Salbungen, neu erfüllt zu werden mit Heiligem Geist. Nicht zu sagen, ich bin ja einmal, nachdem ich mich bekehrt habe, erfüllt worden mit Heiligem Geist, das reicht. Nein, es ist ein Auftrag, sei erfüllt mit Heiligem Geist, werde immer wieder neu erfüllt mit Heiligem Geist. Und dann, siebter Punkt, da kommt, taucht nochmal auf, liebe Gott von ganzem Herzen. Du bist erlöst und wiedergeboren worden für einen ganz speziellen Zweck. Nicht um dann weiterhin deinen eigenen Weg zu gehen, sondern um Gott zu dienen. Das vergessen viele. Die wissen nicht, warum sie erlöst sind. Wir sind nicht erlöst, um unsere eigenen Wege zu gehen, sondern dem Herrn zu dienen, ihn zu lieben, auch seine Liebe zu genießen und zu empfangen immer wieder. Das heißt auch, ihm verfügbar sein. Ganz speziell eben für diese vielen Aufträge, die er uns gegeben hat. Liebe Gott von ganzem Herzen. Lebe für Gott. Bete ihn an. Das ist auch enthalten in diesem Auftrag, Gott zu lieben von ganzem Herzen. Ich habe den Punkt bewusst nach der Erfüllung mit Heiligem Geist gebracht. Weil wir sollen Gott anbeten, nicht im Fleisch, sondern im Geist und in der Wahrheit. Und dann, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist der nächste Auftrag, das ist ein Auftrag. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Da ist tätige Nächstenliebe gefordert. Die Bibel sagt, wenn jemand weiß, etwas tut es, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Dem Nächsten dienen, das tun, was dem Nächsten nützt, was ihn fördert. Das ist der Punkt 8. Der Punkt 9, die Bruderliebe oder die Geschwisterliebe, Gemeinschaft zu haben, das ist auch ein Auftrag. Lasst euch erbauen zu einem geistlichen Haus, zu einem lebendigen Leib. Seid Glieder an diesem Leib. Lasst euch einverleiben. Lasst euch auferbauen durch die Gelenke und Bänder des Dienstes. Ein weiterer Auftrag, Gemeindebau. Punkt 9, Gemeindebau, ein Auftrag. Auch Leiterschaft zu setzen, sich Leiterschaft unterzuordnen, bis hin auch sogar Gemeindezucht zu üben, nötigenfalls. Und dann natürlich, ganz besonders, die Ausübung der Geistesgaben, anderen durch die Geistesgaben zu dienen. Gemeindebau, ein Auftrag, der in dieses Gesamtkonzept hineingehört. Dann Punkt 10, das haben wir heute gemacht, das Herrenmahl feiern, Abendmahl, an den neuen Bund zu denken, den der Herr mit uns geschlossen hat, durch das Blut Jesu. Halleluja. Ein Bund im Blut Jesu mit dem himmlischen Vater. So wie Mose der Bundesmittler war im alten Bund, so ist Jesus der neue Bundesmittler zum Vater. Wir dürfen den Vater nicht vergessen. Also das Abendmahl feiern. Manchmal ist auch Fußwaschung angesagt. Das auch, steckt auch mit drin in diesem Auftrag. Punkt 10, Abendmahl. Der 11. Punkt, wachset. Wachset in der Gnade, wachset in der Erkenntnis des Herrn, wachset als geistliche Menschen, werdet reif, werdet mündig, aus diesen Kinderschuhen des Glaubens herauszukommen und mündige Mütter und Väter zu werden. Das sollte unser Ziel sein. Das ist auch ein Auftrag. Wachset, seid begierig nach der lauteren Milch des Wortes, durch die ihr wachst zur Errettung. Also die Reifung ist ein weiterer Auftrag, den der Herr jedem Einzelnen ans Herz legt. Achte auf dein Wachstum, dass du nicht nach 10 Jahren immer noch an dem gleichen Punkt bist und nur im Kreise gewandert bist. Die Mündigkeit, das ist das, was ein Auftrag ist, was der Herr jedem Einzelnen. Und da muss jeder in erster Linie auf sich schauen und nicht die anderen beobachten, ist der jetzt schon gewachsen oder der andere, sondern sich selbst zu prüfen. Wie sieht es da bei mir aus mit dem geistlichen Wachstum? Wachset. Es ist ja auch die Charakterveränderung in das Bild Jesu, dieses Wachstum. Wir sollen ja nicht aufgebläht werden und dann so ein aufgeblähtes Wachstum haben, was jedem sichtbar ist, sondern es soll ein echter Zerbruch des eigenen Willens, der eigenen Fleischlichkeit stattfinden. Immer wieder ist das nötig, nicht nur einmal. Die Charakteränderung in das Bild Jesu ist ein weiterer Auftrag. Und es ist ja auch gleichzeitig die Zurüstung für die Wiederkunft Jesu Christi, damit wir wirklich geheiligt sind, da eine Heiligung sichtbar ist, ohne die niemand den Herrn sehen wird, heißt es. Punkt 11 war das. Der Punkt 12, das ist dann ein weiterer Auftrag, Predigt und Lehre des Wortes Gottes in der Gemeinde. Die meisten Dinge oder viele Dinge, die laufen ganz besonders dadurch ab, dass sie in der Gemeinde, dass das Wort des Herrn verkündigt und gepredigt wird. Dass nicht irgendwelche Menschenlehren gepredigt werden, sondern wirklich das Wort Gottes ausgelegt wird, proklamiert wird. Der Paulus gibt dem Timotheus mal die Anweisung, halte fest am Vorlesen, das Wort Gottes vorlesen, in die Herzen hineinlesen. Das ist ein Auftrag. Eine Gemeinde, wo das Wort nicht den gebührenden Platz oder Stellenwert einnimmt, erfüllt nicht den Auftrag. Dann ein weiterer Auftrag, Punkt 13, Gebet und Fürbitte. Das ist der Gebetsdienst. Betet ohne Unterlass. Haltet fest am Beten. Wachet und betet. Und manchmal auch mit Fasten. Das ist ein fester Auftrag. Betet. Ich will aber vor allem, sagt Paulus, dass Fürbitte getan werde. Dass gebetet wird und gefleht wird für alle Menschen und auch für die, die in Hoheit sind. Sein Auftrag, betet. Und auch zur eigenen Erbauung in Sprachen beten, im Geist beten. Punkt 13. Punkt 14, Handauflegungen. Es ist ein Auftrag, dass Hände aufgelegt werden. Es gehört zu den Grundstücken des Glaubens. Zur Einsetzung von Diensten, zur Segnung, zur Heilung, manchmal mit Ölsalbung. Handauflegungen ist ein Auftrag in der Gemeinde, Kindern die Hand aufzulegen, Kranken die Hand aufzulegen, zu segnen. Und jetzt kommt Punkt 15, das ist der, auf den ich eigentlich zugesteuert bin. Ich habe ihn nicht zuletzt genannt, weil er der unwichtigste ist, sondern Evangelisation und Mission hinauszugehen. Und es ist nicht, man kann nicht sagen, das ist jetzt der wichtigste Auftrag. Es gehört alles zusammen. Und wenn die anderen Punkte nicht stehen, wie will man dann wirksam hinausgehen und andere Menschen für Jesus gewinnen, wenn in der Gemeinde durch die Erfüllung dieser vielen Aufträge keine Herrlichkeit da ist? Er gehört in diesen Gesamtverband hinein. Man kann ihn nicht herauslösen. Wer ihn versucht herauszulösen, zu sagen, das ist der Hauptauftrag und auf den konzentrieren wir uns mit aller Stärke, der wird keine Frucht bringen. Es gibt genug Leute oder Gläubige, die sich nicht in die Gemeinde einbinden lassen, die irgendwo ihren eigenen Brei kochen und ohne Gemeinde leben und meinen, sie könnten oder sollten oder müssten den Missionsbefehl ausführen und dann ackern und ackern und ackern und keine Frucht einbringen. Weil es lässt sich eben nicht trennen, lösen, dieser eine Auftrag von den anderen, von den ganzen anderen 14 Aufträgen. Also ich denke, man kann alles, was so im Reich Gottes sich abspielt, in einen dieser Punkte unterbringen. Was ist Evangelisation? Vom Wort her heißt es, die gute Botschaft verkündigen oder die gute Nachricht Botschaften, herolden, ausbreiten. Wir lesen dazu mal Markus 1, Vers 15. Markus 1, Vers 15. Markus 1, Vers 15. Oder ab Vers 14 schon. Und nachdem Johannes überliefert war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach: Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das war der Auftakt des Wirkens Jesu Christi. Hat gesagt, die Zeit ist erfüllt und er predigte das Evangelium Gottes. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Wir sollen die Menschen auffordern, umzukehren, Buße zu tun und an das Evangelium zu glauben. An das Evangelium Gottes oder, wie es in Matthäus steht, das Evangelium vom Reich Gottes, das Evangelium vom Himmelreich, an anderer Stelle. Und ich glaube, manchmal predigen wir zu oft das Evangelium der Gemeinde. Oh, schau mal, geht man zu seinem Nachbarn hin und sagt, schaut, ich gehe in eine ganz super tolle Gemeinde, willst du nicht mal mitkommen? Da gibt es eine Gemeinde, die ist wirklich, die ist besser als die anderen, das ist, hat nichts mit Katholizismus zu tun und so weiter. Also eine tolle Gemeinde, Gemeinde Gottes und so weiter. Ich denke, wir sollten Jesus verkündigen und nicht das Evangelium der Gemeinde. Es gibt genug, die den Anspruch erheben, wir sind die Alleinseligmachenden. Natürlich sind wir eine tolle Gemeinde. Ich bin auch begeistert von unserer Gemeinde. Aber es ist nicht das Evangelium, was wir predigen sollen. Wir sollen Jesus verkündigen. Überprüft euch mal da, an dem Punkt. Ich meine, es ist manchmal leichter zu sagen, ich gehe da in eine gute Gemeinde, seine Gemeinde zu bezeugen und nicht den Herrn zu bezeugen. Es ist manchmal leichter zu sagen, wir sind viele, ich stehe da nicht alleine da, sondern wir sind eine ganz große Gruppe, eine starke Bande. Vielleicht das wegzulassen und zu sagen, da ist Jesus. Jesus ist in mein Leben gekommen und hat alles neu gemacht. Wir bleiben im Markus-Evangelium und lesen mal zur Illustration im Kapitel 1, Vers 40 bis 45. Markus 1, ab Vers 40. Und es kommt ein Aussätziger zu ihm, zu Jesus, bittet ihn und kniet nieder und spricht zu ihm: Wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und er war innerlich bewegt und streckte seine Hand aus, rührte ihn an und spricht zu ihm: Ich will, sei gereinigt. Und sogleich wich der Aussatz von ihm und er war gereinigt. Und er, also Jesus, bedrohte ihn und schickte ihn sogleich fort. Und er spricht zu ihm: Sieh zu, sage niemand etwas, sondern geh hin, zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, was Mose geboten hat, ihnen zu einem Zeugnis. Der aber ging weg und kam und fing an, die Sache eifrig zu verkündigen und auszubreiten, sodass Jesus nicht mehr öffentlich in die Stadt gehen konnte, sondern er war draußen an einsamen Orten und sie kamen von allen Seiten zu ihm. Es ist interessant, was sich da abgespielt hat. Es war ganz am Anfang, als Jesus begonnen hatte zu dienen, seinen Auftrag aktiv zu erfüllen. Er fing an in Kapernaum. Da geschahen die ersten Wunder. Er begann das Evangelium Gottes zu verkündigen, in Worten und in Werken. Und dann kamen die Menschen zu ihm, die wirklich eine echte Not hatten. Da kamen viele zu ihm, die woanders keine Hilfe gefunden hatten und die auch keine Hoffnung hatten, irgendwo jemals anders für ihre Not Hilfe zu finden. Und so kam auch dieser Aussätzige. Der kam zu Jesus mit seiner ganzen Not. Er war ein Gezeichneter, schon äußerlich, aber auch innerlich. Er war verletzt, er war ausgestoßen, er war ausgeschlossen aus der Synagoge und er war ein Geächteter. Und als er hörte, was sich da abgespielt hat, was Jesus für Zeichen und Wunder tat und das Wort seiner Macht, was er predigte, da kam die Hoffnung in sein Herz: Er kann mir helfen. Besessene wurden befreit und Kranke wurden geheilt und er wusste, mich kann er auch reinigen. Er kann meinem ganzen Elend, meiner ganzen Not ein Ende bereiten. Und so ging er hin zu Jesus, warf sich vor ihm nieder in seinem ganzen Elend. Er hat seine ganze Hoffnung auf einen Punkt konzentriert. Er zu Jesus hat sich niedergeworfen und hat gesagt: Wenn du willst, kannst du mich reinigen. Er kam zu dem, der reinigen kann und der reinigen will. Er kam zu dem, der helfen kann in jeder Lage und zu dem, der helfen will. Und er flehte ihn an: Wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und Jesus sagte: Ich will. Er wurde innerlich bewegt. Er sah ins Herz dieses Mannes hinein. Er sah dieses Elend. Und ich weiß nicht, was bei euch vielleicht noch für ein Elend im Herzen drin ist. Jesus sieht's. Und dann hat er die Hand ausgestreckt. Und die Kraft Gottes erwies sich als herrlich und der Mann wurde in einem Augenblick, von einem Augenblick zum anderen gereinigt. Schlagartig hat sich sein ganzes Leben verändert. Diese Begegnung mit Jesus war für ihn lebenswendend. Das war der gewaltigste Augenblick in seinem Leben. Als dieser Aussatz von ihm wich und wo er spürte: Jetzt beginnt ein neues Leben für mich. eine neue Epoche, ein neuer Lebensabschnitt beginnt für mich. Ich muss nicht mehr irgendwo draußen in den Klüften und Höhlen wohnen, abgesondert von der Gesellschaft. Ich kann wieder unter ihnen leben. Ich kann wieder in die Synagoge gehen. Mit neuen ungeahnten Möglichkeiten stand ihm offen. Und er war erfüllt, er war begeistert, er war wirklich, er war erschüttert bis in die tiefsten, innersten Festen deines Herzens. Und dann sagt Jesus, sag niemand etwas, geh hin, zeig dich den Priestern. Aber das war zu viel verlangt von ihm, er konnte es nicht. Er konnte nicht schweigen von dem, was er erlebt hatte. Es ist aus ihm herausgesprudelt. Er ist umhergegangen, er hat überall mit lauter Stimme Jesus gepriesen und hat erzählt, was sie an ihm getan haben. Er fing an, die Sache eifrig zu verkündigen und auszubreiten. Er hat einen evangelistischen Dienst begonnen. Es war zu einem Zeitpunkt, wo das Jesus noch nicht ganz recht war. Weil wir sehen, er wurde dann in seinem Dienst etwas behindert. Er konnte nicht mehr hineingehen in die Stadt. Aber in seinem Überschwang hat er einen evangelistischen Dienst begonnen. Mit der besten Motivation, die man haben kann. Er hat was erlebt mit Jesus. Und das sollte auch unser Beweggrund, unsere Motivation sein, wenn wir von Jesus reden. Ich habe etwas erlebt mit Jesus. Auch bei mir wurde die Begegnung mit Jesus zur lebenswendenden Begegnung. Wir sollen erzählen, was wir erlebt haben mit Jesus. Und es ist seltsam. Dieser Mann, dem eigentlich verboten war zu reden. Du sollst nicht reden. Sage niemand etwas. Er ging hinaus und hat geredet. Und wir, die wir den Auftrag empfangen haben, geht hin und macht alle Nationen zu Jüngern, indem ihr sie tauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, sie lehrend, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Wir, die wir diesen Auftrag bekommen haben, wir gehen hin und sagen niemand etwas. Oder zumindest manchmal ist es so, oder oft ist es so. Wir, die wir den Auftrag haben, wir gehen nicht hin. Wir sind still. Wir verschweigen das. Der nicht reden sollte, er hatte nichts Besseres zu tun, als zu reden. Und wir, die wir reden sollen, wir haben nichts Besseres zu tun, als zu schweigen. Soll Jesus jetzt herkommen und uns den Mund verbieten, damit wir reden? Das sei ferne. Das wäre Psychologie. Und Jesus arbeitet nicht. Das Reich Gottes wird nicht durch psychologische Mittel gebaut. Er geht hin und erteilt uns den Auftrag und sagt, rede! Erzähle deine Erfahrungen. Erzähl einfach, was Jesus an dir getan hat. Das ist jeder Einzelne von uns gefordert. Wir sollen keine ausgefeilten, theologisch ausgeklügelten Predigten halten unseren Nachbarn und Freunden und Arbeitskollegen. Wir sollen erzählen, was Jesus an uns getan hat. Du sollst erzählen, was Jesus an dir getan hat. Und wenn du nicht mehr zu erzählen hast, dann wird es Zeit, dass du was Neues erlebst, dass du wieder was erzählen kannst, dass du wieder neu berührt wirst. Dass du wieder neu getatscht wirst von der Kraft Gottes und von seiner lebenswendenden und problemwendenden Kraft. Oder dass du dich an das erinnerst, was geschehen ist. Im Psalm heißt es, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Manchmal ist es einfach notwendig, dass wir uns neu hinsetzen und überlegen, ja, was hat der Herr denn eigentlich getan in meinem Leben? Und dann, so ging es mir auch manchmal, dann kommt eine neue Begeisterung, wenn man zurückblickt auf das, was eigentlich wirklich geschehen ist an großartigen Dingen. Also dieser Auftrag zu evangelisieren steht unter dem Leitmotto: Du darfst erzählen, du darfst es erzählen, du sollst es nicht verschweigen. Der Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, ist also mehr eine Erlaubnis als ein Gebot, du musst, sondern es ist mehr eine Erlaubnis. Ja, du darfst erzählen, du darfst es, du brauchst es nicht verschweigen. Und es ist auch eine Vollmacht, die er uns gegeben hat. Siehe, ich gebe euch Vollmacht, auf Schlangen und Skorpione zu treten über die ganze Macht des Feindes. Und nichts wird euch irgendwie schaden. Das war direkt verbunden mit damit, dass Jesus seine Jünger ausgesandt hat. Er spricht das in dem Zusammenhang, als er die 70 aussendet. Also nicht bloß, man könnte auf die Idee kommen, vielleicht hat er diese Vollmacht nur den 12 gegeben, den Stammaposteln. Aber das hat er zu den 70 gesagt. Natürlich muss man vorsichtig sein mit der Ausübung dieser Vollmacht. Man soll erstmal diese Vollmacht in seinem eigenen Leben praktizieren, bevor man sie im Leben anderer praktiziert. Aber wir bekommen diese Vollmacht, wenn wir wirklich gewillt sind, den Auftrag Gottes zu erfüllen. Wir brauchen die Kraft aus der Höhe. Wir brauchen die Salbung. Aber Gott gibt uns keine Salbung, die wir wie so einen Heiligenschein spazieren führen. Gott gibt uns nicht die Salbung, damit wir sie spazieren führen, damit wir rumlaufen als Gesalbte und glänzen. Er gibt uns die Salbung zur Erfüllung seiner Aufträge. Und manchmal kommt die Salbung erst, wenn wir gehen. Manchmal wäre es nicht richtig zu warten, bis die Salbung da ist. Zum Beispiel diese anderen Aussätzigen, die wurden geheilt, während sie gingen, während sie gehorsam waren, im Glaubensgehorsam gegangen sind, wurden sie geheilt. Und wir werden diese Salbung empfangen, wenn wir im Glaubensgehorsam gehen und das Evangelium verkündigen oder das, was wir erlebt haben, verkündigen. Dann wird die Salbung auf uns kommen. Manchmal werden wir sie schon vorher haben, aber spätestens dann wird die Salbung auf uns kommen, wenn wir wirklich auf den Herrn, mit dem Herrn rechnen und gewillt sind, seinen Auftrag zu erfüllen. Dann wird die Salbung kommen. Und ich möchte euch auch daran erinnern, Gott hat dich und mich, uns alle berufen zum Evangelisieren. Nicht einzelne große Evangelisten, sondern uns, die wir Jünger Jesu sind, die wir Jesus nachfolgen, wir haben den Auftrag zu evangelisieren. Nicht große Evangelisten, die uns das abnehmen, preis dem Herrn, jetzt kommt wieder Reinhard Bonnke und ich bin von meiner Pflicht entbunden, hier ein Zeugnis zu sein. Preis dem Herrn für Reinhard Bonnke. Er benutzt auch solche und manchmal muss er solche benutzen, weil das Volk zu bequem ist. Ich möchte zudem kurz eine Stelle lesen im Epheserbrief 4, Vers 11 und 12. Epheser 4, 11 und 12. Im Epheser 4, Vers 11 und 12, da heißt es: Und er hat die einen als Apostel gegeben und die anderen als Propheten und andere als Evangelisten und andere als Hirten und Lehrer. Zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. Er hat diesen fünffachen Dienst gegeben, damit die Heiligen ausgerüstet, zugerüstet werden für das Werk des Dienstes. Das heißt also, dass die Heiligen, das sind wir, das ist das Volk Gottes, damit wir dienen. Damit wir unsere Aufträge erfüllen, die er uns gegeben hat. Es sind wie so Lehrer, die uns ausbilden, die uns zurüsten, die uns zeigen, wie es gemacht wird, die selber Erfahrung haben und diese Erfahrung uns vermitteln. Zum Beispiel auf den Evangelisten bezogen, seine Hauptaufgabe oder eine seiner Hauptaufgaben ist nicht jetzt zu kommen, zu evangelisieren, und die Arbeit für uns zu tun. Es ist richtig, wenn Evangelisten kommen und predigen und uns das auch zeigen und uns die Botschaft ganz praktisch vorzeigen. Learning by doing nennt man das. Die uns zeigen, wie man wirklich die Botschaft vom Kreuz predigt. Aber ein anderer ganz wichtiger Punkt ist eben die Ausbildung der Heiligen zum Werk des Dienstes. Bei aller Hochachtung für diese großen Evangelisten und für die großartigen Programme und diese Mega-Satellitübertragungen, aber manchmal vergisst man, wie sind eigentlich die, die das Evangelium hineintragen sollen in die vielen Wirkungsbereiche: Arbeitsplatz, Nachbarschaft, Verwandtschaft, Freundschaft, an die Orte, an die uns der Herr gestellt hat, in die Dörfer und Städte. Da wird kein Billy Graham hinkommen und es kommt auch nicht jeder zu einer Satellitübertragung mit. Aber der Herr hat dich gesandt, er hat dir den Auftrag gegeben, geh hin und predige das Evangelium allen Menschen aus allen Nationen. Es ist der Einzelne, durch den der Heilige Geist wirken möchte. Und wisst ihr, das Interessante ist, Gott stellt sich zu dieser Freundschaftsevangelisation. Sogar die Statistik beweist und bestätigt, die Haupternte wird eingefahren durch Freundschaftsevangelisation. Die einen sagen, ja, das ist psychologisch erklärbar, dass es so ist. Ich sage, es ist der Herr, der sich mit seinem Segen und mit seiner Salbung hinter diesen Auftrag stellt. Deswegen kommen die meisten durch Freundschaftsevangelisationen in den Leib Christi. Der Herr stellt sich zu seinem Auftrag und zu seinen Prinzipien. Der Klaus hat letzten Sonntag auch über die Landnahme geredet, wo das Volk Israel, geführt von Josua, ins heilige Land, ins gelobte Land hineinzog und wo die Bundeslade, getragen von den Leviten, etwa 1 Kilometer vor ihnen herzog und ihnen den Weg gewiesen hat. Als ich das gehört habe, da wurde ich so erinnert an, was ist die Lade des Herrn? Da hat sich mir so die Frage gestellt, was ist im neuen Bund jetzt die Lade des Herrn? Oder zuerst mal zu der Aussage, diese Lade durfte ja nicht von Wagen befördert werden, sondern musste von Menschen getragen werden. Gehen wir mal über diese Ecke an die Beantwortung dran. Was ist die Lade des Herrn? Die Lade des Herrn, die Bundeslade, musste von Leviten getragen werden. Es war nicht erlaubt, dass diese Lade auf Wagen gestellt wurde und gefahren werden sollte. Sie kennen alle die Geschichte, wie die Lade nach Jerusalem überführt werden sollte. Und da kam David auf eine kluge Idee. Er hat einen neuen Wagen genommen, hat Ochsen davor gespannt und hat die Lade des Herrn draufgestellt. Und dann fuhren sie so in Richtung Jerusalem. Dann wurden die Ochsen scheu. Und die Lade des Herrn war in Gefahr abzurutschen. Und da war der Usa. Da ist er hingefasst, um die Lade des Herrn zu halten, damit sie nicht herabstürzt. Und da hat sie ihn wie ein Blitz geschlagen, getroffen und er ist tot zu Boden gestürzt, weil er sich erdreistet hatte, die Lade des Herrn zu berühren. Manche sagen jetzt, ja, das war ja, er wollte doch was Gutes tun. Wie kann Gott ihn nur da töten? Ich denke, es war in erster Linie die Heiligkeit, die ihn umgebracht hat. Er war ein sündiger Mensch und als er die Heiligkeit Gottes, die Kraft Gottes berührte, da hat es ihn niedergestreckt. Aber zum anderen sollten wir uns erinnern, Sie hatten das klare Gebot, ihr dürft die Lade nur von Leviten tragen lassen. Da hat es Tragestangen dran und ihr sollt von Leviten die Bundeslade tragen lassen. So sollt ihr es machen. Das ist Gehorsam, wenn ihr es so macht, wie ich es euch gesagt habe. Und dann haben sie es nicht so gemacht. Sie wollten es besser wissen. Und dann in der Praxis haben sie dann gemerkt, wir können es nicht anders machen, wie es der Herr uns beauftragt hat. Da ist kein Segen drin, wenn wir es so machen, wie wir es denken und außer Acht lassen, wie es der Herr möchte. Und so denke ich, ist es auch mit der Evangelisation und mit dem Evangelium Jesu Christi, dass sie von Menschen getragen werden sollen, nicht von großartigen Programmen, von großartigen Megaprojekten, sondern dass du und ich, dass wir als Leviten diese Tragestangen fassen und gehen. Wir alle sind Leviten, wir sind im neuen Bund, gibt es das allgemeine Priestertum. Jeder Einzelne, du und ich, wir sind Leviten. Und wir haben den Auftrag, nimm diese Tragestange des Evangeliums auf deine Schultern. Wir, die wir nach dem Bilde des Herrn geschaffen sind, wir sind würdig, auch diese herrliche Botschaft hinauszutragen in alle Lande. Aber jetzt zur Frage, was ist das Evangelium, oder was ist die Bundeslade im neuen Bund? Die Bundeslade wurde im Alten Testament auch die Lade der Kraft genannt. Es war die Lade der Kraft, wo die Kraft Gottes da war. Und im Neuen Testament heißt es im Römer 1, Vers 15 und 16, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft, ist es doch Gottes Kraft zum Heil, zur Rettung, jedem Gläubigen, jedem, der daran glaubt. Sowohl des Juden zuerst als auch des Heiden, des Griechen. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin geoffenbart, aus Glauben zu Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Ich denke, das ist die Lade der Kraft im Neuen Testament, das Wort Gottes. Jesus das Wort oder das Evangelium Jesu Christi, das Evangelium der Gnade. Es ist die Kraft Gottes, es ist die Lade der Kraft. Und wenn wir sie hinaustragen, dann werden Menschen die Herrlichkeit des Herrn sehen und gerettet werden. Und darum möchte ich euch ermutigen. Du, lieber Bruder, liebe Schwester, du bist würdig und du hast den Auftrag, diese Lade zu nehmen, diese Tragestangen zu ergreifen und diese Lade auf deine Schulter zu nehmen. Du bist ein Levit Gottes. Du hast den Auftrag vom Herrn, das herrliche Evangelium an den Platz zu tragen, wo du lebst, ob es der Arbeitsplatz ist, ob es die Nachbarschaft ist, ob es die Freunde und die Verwandten sind, ob es das Dorf ist, die Ortschaft, wo du bist, wo du lebst, wo du einkaufst, wo du umhergehst, wo du spazieren gehst. Das ist der Wirkungskreis, durch den sich der Herr, wo er sich durch dich verherrlichen will. Nimm die Herausforderungen an. Und wenn du bereit bist zu gehen, dann wird sich der Herr zu dir stellen. Dann wird sich der Herr zu dir stellen und zu deinem Zeugnis. Und er wird dich ausrüsten mit der Kraft aus der Höhe. Und er wird dich bestätigen und auch durch Zeichen und Wunder zu dir stellen. Uns ist dieser Auftrag gegeben. Sei bereit, stehe dem Herrn zur Verfügung. Halleluja. Amen.